Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.
Kannst du Wirtschaft, Jana Schimke?
Ich denke schon. Ich bemühe mich darum, die Prozesse in der deutschen Wirtschaft nicht nur zu verstehen, sondern auch unsere politischen Entscheidungen an den Bedürfnissen unserer Unternehmen auch bestmöglich auszurichten. Wir wollen ja etwas Gutes schaffen, wir wollen ja Politik besser machen und vor allen Dingen sollen die Menschen auch davon profitieren. Ich will aber auch sagen, das ist oft auch ein Trugschluss in unserer Gesellschaft, dass man immer alles persönlich erlebt haben muss, um es zu können oder um es zu verstehen. Und das ist gar nicht möglich. Sie können als Politiker, erst recht, wenn sie verschiedene Themen, viele Themen verantworten und darauf Antworten finden müssen, gar nicht immer persönlich erlebt haben. Und deswegen kommt es in der Politik einfach darauf an, wie man sich den Menschen nähert, wie man sich auf sie einlässt und wie man ja in der Lage ist, gemeinsam etwas Gutes zu erschaffen.
Das sagt Jana Schimke, Bundestagsabgeordnete und CDU-Kandidatin im Wahlkreis 62. Das ist Dahme Spreewald, Teltow Fläming 3, Oberspreewald Lausitz 1. Ich bin Ralf-Michael Löttgen vom Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft. Frau Schimke, Ihr Wahlkreis ist ziemlich groß flächenmäßig, merkt man auch an dem langen Namen. Reicht von der Berliner Stadtgrenze bis tief in den Brandenburger Süden hinein. Wie ist denn die Wirtschaftsstruktur in Ihrer Heimat?
Also die Wirtschaftsstruktur in meiner Heimat ist sehr unterschiedlich, so will ich es mal sagen. Wir haben einen sehr engen Verflechtungsraum in den nördlichen Bereichen, sozusagen südlich der Berliner Stadtgrenze, mit einem unglaublichen Einwohnerdruck, mit einem unglaublichen Bauboom, mit einer Vielzahl an Unternehmen, auch finanzstarken Branchen natürlich. Ja,
also
mit einem
der klassische Speckgürtel.
Der Speckgürtel mit einem guten Lohngefüge und wir haben natürlich den ländlichen Süden, der sich anders aufstellt, der andere Branchen vorwiegend vertritt, wo die Bevölkerungsdichte nicht so enorm ist, wo mehr Landluft besteht, aber wo man vielleicht auch nicht all das hat, was andere wiederum im Norden haben. Also und insofern ist es immer wichtig, diese Interessen dann auch abzubilden in politischen Entscheidungen.
Ja, kein Podcast ohne Pandemie. Mhm. Corona, die Zahlen werden ja besser, Gott sei Dank. Mhm. Jetzt ja, dürfen ja die meisten Unternehmen wieder öffnen. Produzierendes Gewerbe hat ja die ganze Zeit über eigentlich mehr oder weniger produziert. Viele Branchen sind massiv betroffen von der Pandemie nach wie vor. Vor allem natürlich Tourismus, Gastronomie, Einzelhandel, viele Dienstleister, alles was mit Reisen zu tun hat. Ist das bei Ihnen in der Region relevant? Vermute ja, ne?
Das ist absolut relevant. Ich glaube, es ist überall in unserem Land relevant, in ganz Deutschland und darüber hinaus. Und ich habe immer gesagt, die größte Hilfe, die wir unserer Wirtschaft zukommen lassen können, ist es, dass die Menschen arbeiten gehen dürfen. Dass wir alles daran setzen, den Menschen einen Arbeitsalltag zu ermöglichen. Nicht einfach nur zuzumachen, dicht zu machen, alle bleiben zu Hause, sondern zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, damit diese Wirtschaft weiterhin aktiv sein kann. Und ich glaube, das ist auch jetzt noch so. Also gerade für den Tourismus, für die Gastronomie ist es unglaublich wichtig, dass die wieder in den Tritt kommen, ja, dass wir wieder Gäste empfangen können in Brandenburg. Aber auch darüber hinaus, weil Sie ja auch die Frage stellen, wie kann man jetzt gerade in Zeiten von Corona und nach Corona Unterstützung leisten, geht es natürlich für uns weiterhin darum, auch Entlastungen zu schaffen, nicht so viel zu regulieren, Freiheiten zu ermöglichen, ja, ein Stück weit mehr Vertrauen auch in unsere Unternehmen aufzubauen. Das ist von mir ein ganz persönlicher Wunsch, den ich habe, nicht nur eine Verbotspolitik zu machen, sondern eine Vertrauenspolitik, ja, mit positiven Anreizen, wo man dran Freude hat. Das ist mein Ziel.
Ja, der Staat hat viel Geld in die Hand genommen in den letzten Monaten, zu Recht, um die Unternehmen zu stützen. Wie sollte das jetzt weitergehen aus Ihrer Sicht, wenn jetzt wieder geöffnet wird?
Also es ist ganz wichtig, gerade auch bei solchen kostenintensiven Programmen immer zu schauen, wie groß sind die Bedarfe noch? Brauchen wir das noch? Und wie lange ist die Fortführung auch solcher Programme erforderlich? Und das müssen wir einfach immer an dem Geschehen vor Ort prüfen und dann auch tagesaktuell entscheiden. Die Möglichkeit haben wir im Deutschen Bundestag. Wir sind handlungsfähig, auch kurzfristig handlungsfähig. Aber das ist nicht das Einzige, worauf es jetzt ankommt. Sondern es gibt darüber hinaus noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, um den Unternehmen zu helfen.
Sie haben den Süden Ihres Wahlkreises angesprochen, den ländlichen Raum. Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft sicherlich ein bedeutender Faktor auch dort. Da geht der Trend ja hin zu immer mehr Nachhaltigkeit, mehr Bio. Ist das für die Betriebe ein Wettbewerbsnachteil oder vielleicht sogar ein Vorteil oder beides?
Also ich denke, eine Sache entwickelt sich immer dann zum Wettbewerbsnachteil, wenn sie unternehmerisches Handeln, unternehmerische Freiheit einschränkt. das wird leider manchmal durch politische Entscheidungen ein Stück weit vorgegeben. Und ansonsten denke ich, dass unsere Wirtschaft schon sehr gut darauf vorbereitet ist, auf Trends, auf Entwicklungen, auf eine Nachfrage in einem bestimmten Segment zu reagieren. Das gilt natürlich auch für die Landwirtschaft. Da, wo der Kunde auch bereit ist zu kaufen und mehr zu zahlen, gibt sich natürlich auch ein Markt für Bioprodukte. Und ich glaube, dass dieser Markt auch wachsend ist. Aber ansonsten ist es unsere Aufgabe in der Politik, alles immer in einem ausgewogenen Verhältnis zu betrachten, den Menschen zu ermöglichen, zu wirtschaften, zu arbeiten und sie auf der anderen Seite nicht mit Überregulierung zu sehr zu strapazieren, sodass sie sich mitunter vielleicht sogar abwenden vom deutschen Markt, aus der deutschen Landwirtschaft ins Ausland gehen, Arbeitsplätze abgebaut werden. Das muss verhindert werden.
Springen wir aus dem ländlichen Raum mal ein bisschen Richtung Industrie. Im Nachbarwahlkreis baut ja gerade ein amerikanischer Konzern eine Autofabrik für Elektroautos. Ich sage den Namen jetzt nicht, obwohl wahrscheinlich ohnehin ja jeder weiß, welcher Konzern da gemeint ist. Hat das Auswirkungen auch in Ihrem Wahlkreis? Kann die Wirtschaft davon profitieren?
Ja, selbstverständlich. Also wenn sich so ein Gigant wie Tesla ansiedelt, der auf kurze Sicht 12.000 Arbeitsplätze prognostiziert, also plus, ja, und auf lange Sicht sogar 40.000 Arbeitsplätze und dann die ganzen Zulieferer noch hinzukommen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf ganz Brandenburg. Das ist doch völlig klar. Ich sehe ein bisschen mit Sorge den Fachkräftemangel in unserer Region, weil gerade die kleinen mittelständischen Unternehmen schon auch die Sogwirkung der großen Industrie sehen und es oft auch Mitarbeiter gibt, die dann eben in diese Bereiche abwandern. Das wurde durch Corona jetzt nochmal beschleunigt. Wir haben Gastronomie beispielsweise, da sind die Mitarbeiter eben dann halt auch in solche Industrien abgewandert, weil es schlichtweg keine Alternative gab. Ist menschlich nachvollziehbar, gesamtwirtschaftlich kann das ein Problem werden. Und insofern ist es natürlich immer gut, wenn sich Wirtschaft ansiedelt, weil das hat einen Folgeeffekt. Schauen wir auf den Kohleausstieg unten in der Lausitz. Also wir brauchen auch neue Arbeitsplätze. Wir müssen aber auch schauen, dass die etablierten Unternehmen, dass sozusagen unsere Bestandswirtschaft nicht auf der Strecke bleibt und mitgenommen wird bei diesem Prozess.
Ja, Fachkräftemangel ist auch in vielen unserer Branchen ein massives Problem. Ein anderes Infrastrukturprojekt oder Großprojekt ist nach kurzer Verzögerung ja auch fertig geworden letztes Jahr. Ich rede vom Flughafen BER. Das bringt eine Reihe von Nachteilen, viel Verkehr, Fluglärm, aber sicherlich auch eine Menge Vorteile. Was überwiegt da aus Ihrer Sicht?
Das kommt immer darauf an, wen Sie fragen. Wenn Sie die Anwohner fragen, die in unmittelbarem Flughafenumfeld wohnen und denen Fliegen nicht so wichtig ist oder die vielleicht auch eine andere Perspektive auf wirtschaftliche Fragen haben, als es die große Politik möglicherweise hat, dann werden Sie da eine sehr deutliche und negative Antwort bekommen. Es ist klar, wir haben dort ein Drehkreuz, wir haben dort einen Großflughafen. Es ist aber auch klar, dass wir die Entwicklung dieses Flughafens immer unter Berücksichtigung der persönlichen Lage der Anwohner auch betrachten müssen. Wir diskutieren über eine neue Start- und Landebahn zum Beispiel, über die Frage, dieser Flughafen ist ja jetzt schon an der Kapazitätsgrenze, wie soll es weitergehen? Auch da ist natürlich Augenmaß und Mitte erforderlich. Ich sage ganz klar, wer sich entscheidet, so einen Großflughafen in so ein urbanes Gebiet zu setzen, dem muss bewusst sein, dass auch das Wachstum dieses Flughafens Grenzen hat. Und dazu müssen wir stehen und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig.
Ja, Skeptiker sagen ja, dass Corona eigentlich ganz gut war, denn wenn der BER von Anfang an unter Volllast hätte laufen müssen, dann wäre da vieles nicht so reibungslos gelaufen. Müssen wir aber nicht.
Naja, das kann man so sehen, aber auf der anderen Seite ist dieser Flughafen natürlich auch aufgrund der Milliarden, die da schon reingeflossen sind, dazu verdammt, endlich auch schwarze Zahlen zu schreiben. Und insofern habe ich natürlich den Rückgang auf 25% der Fluggäste auch mit großer Sorge gesehen, mit wirtschaftlicher Sorge. Und ich wünsche mir, dass das auch wieder anläuft und natürlich auch wir wieder zu einem normalen Leben zurückkehren. Das Fliegen gehört dazu.
Zum normalen Leben zurückkehren, super Stichwort, möchten wir, glaube ich, alle. Frau Schimke, Sie bekleiden führende Funktionen in Mittelstandsvereinigungen, in Partei und Fraktion. Viele Wirtschaftsvertreter sehen, dass der Einfluss des Wirtschaftsflügels der Union in der Ära Merkel kontinuierlich abgenommen hat. Teilen Sie die Einschätzung und falls ja, gibt es da eine Perspektive, das vielleicht zu ändern nach der Wahl?
Also die Ära Merkel war geprägt durch wirtschaftliches Wachstum, durch Rekordbeschäftigung, durch Rekordsteuereinnahmen und auch Rekordeinnahmen in den sozialen Sicherungssystemen. Die Politik der jeweiligen Zeit hängt immer von diesen Rahmenbedingungen ab. Wenn sie sich im Wohlstand befinden, wenn es dem Land gut geht, können sie auch eine Politik machen, die sich daran ausrichtet. Das sieht jetzt nach mehr als einem Jahr Corona, Lockdown, Wirtschaftshilfen in Milliardenhöhe, einer exorbitanten Neuverschuldung natürlich komplett anders aus. Wir brauchen jetzt andere Antworten. Das hat weniger mit Angela Merkel zu tun als mit der gesamtwirtschaftlichen Lage in diesem Land. Und ich arbeite dafür, dass auch die CDU als erfolgreichste und größte Volkspartei in diesem Land daraufhin weiterhin die richtigen Antworten finden wird für die Menschen. Darum geht es.
Drücke ich Ihnen die Daumen, dass das klappt. Wie immer zum Schluss des Formats noch ein Wahlprüfstein eines unserer Mitgliedsverbände, und zwar vom Bundesverband Freier Tankstellen und Unabhängiger Deutscher Mineralölhändler. Wir haben das Thema ja schon kurz angeschnitten mit Tesla, jetzt sage ich es doch mal. Elektromobilität, gerade so im ländlichen Raum, geht das da ohne den Verbrennungsmotor in absehbarer Zeit? Und was muss die Politik jetzt tun, um das vielleicht ein bisschen wieder ins Blickfeld zu rücken? Denn im Moment fokussiert sich ja alles auf diese rein batteriebetriebene Elektromobilität.
Es geht auf keinen Fall nur mit E-Fahrzeugen. Unser Land ist vielfältig, bunt und unglaublich unterschiedlich ausgestaltet. Und es ist völlig klar, dass das, was E-Mobilität leistet, natürlich im urbanen Raum sicherlich viele Vorteile birgt. Aber ich glaube, dass das für Pendler oder für Menschen, die im ländlichen Raum leben, im Moment nicht wirklich von Erfolg gekrönt ist. Wir brauchen Technologieoffenheit. Wir brauchen selbstverständlich weiter den Verbrennungsmotor. Das ist etwas, wo auch mein politisches Herz unglaublich daran hängt. Es ist eine der wichtigsten Industrien, die wir in Deutschland haben. Wir wären wirklich naiv, sag ich mal, an dem Ast zu sägen, auf dem wir sitzen, der auch den Wohlstand unseres Landes in weiten Teilen mitträgt. Und insofern wünsche ich mir natürlich, und dafür kämpfe ich auch, dass der Verbrennungsmotor nicht nur erhalten bleibt, sondern dass wir ihn auch weiterentwickeln. Dass wir Biokraftstoffe, dass wir synthetische Kraftstoffe so weiterentwickeln, dass sie wirtschaftlich sind, dass sie attraktiv auch für die deutsche Industrie sind. Das muss der Weg sein. Und ich glaube, am Ende kann man auch ein Stück weit auf den Verbraucher vertrauen. Das, was sich lohnt, wird von den Unternehmen produziert und von den Konsumenten auch konsumiert. Und da sollten wir einfach ein Stück weit auch wieder mehr miteinander anstatt gegeneinander arbeiten.
Jana Schimke, herzlichen Dank fürs Gespräch und für die klaren Aussagen.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Allen Interessenten vielen Dank fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie gelegentlich wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.